Ja, sehr laut. Gott hört unser Gebet und darum geht es auch heute wieder. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte Kapitel 13 von Vers 1 bis Vers 4. Ich werde heute nicht so viel daraus vorlesen. Allerdings erkenne ich habe das Gefühl gehabt, als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, dass ich mich ständig wiederhole. Ich wiederhole mich ständig. Und irgendwie entdecke ich immer wieder das gleiche Prinzip in der Bibel, die gleiche Vorgehensweise in der Schrift. Und und ich hoffe, es wird uns da nicht zu langweilig, denn ich glaube, es ist auch ein Punkt, wo wir echt sehr viel Wiederholung brauchen. Denn wenn wir das nicht wiederholen, wenn wir das nicht ständig üben, dann werden wir es auch wirklich nie lernen. Also, ich lese vor aus Apostelgeschichte 13 von Vers 1 bis Vers 4. Es war aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, waren dort Propheten und Lehrer. Jetzt werden sie hier benannt. Der eine hieß Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Barnabas und Paulus auf Zypern. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, und von dort segeln sie nach Zypern. Also hier gibt es eine Versammlung, und in dieser Versammlung gibt es eine ganz besondere Auflistung hier. Hier wird was erzählt von Lehrern und Propheten. Also hier wird nicht nur gesagt, es gab eine Versammlung dort, also eine Gemeinde dort, die sich getroffen hat, so wie wir auch, sondern es gab auch besondere Menschen unter ihnen, es gab Propheten und Lehrer. Und diese Leute hier, man weiß nicht ganz genau, ob es nur die Propheten und Lehrer waren, ob es die ganze Gemeinde waren, sie trafen sich hier und sie beteten zusammen. Und dann heißt es hier, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten. Also es war früher auch ganz oft so Brauch, dass wenn die Gemeinde zusammengekommen ist, dann war ganz oft diese Gemeindeversammlung bestand eigentlich aus einem gemeinsamen Gebet. Wir haben uns jetzt an diesen Stil gewöhnt, dass wir zusammenkommen, wir haben Lobpreiszeit, wir haben eine etwas längere Predigt. Aber die Gemeinde kam zusammen und die Gemeinde betete. Und das verstand die Gemeinde als Gott dienen. Sie dienten, indem sie beteten. Und sogar hier haben sie nicht nur gebetet, sondern sie haben auch gefastet. Sie haben gesagt, wir werden ein Lebensverzicht haben in unserem Leben, werden es von dem Essen enthalten, damit wir uns mehr auf den Herrn ausrichten können. Wir wollen es nicht ablenken lassen durch die körperlichen Bedürfnisse, sondern wir möchten unseren Fokus komplett auf Gott, komplett auf Jesus ausrichten. Und immer wieder entdecke ich dieses Gebet. Wir sehen hier Propheten und Lehrer, das ist auch eine Begabung in der Bibel. Du kannst prophetisch begabt sein. Das heißt, in dem Moment, wo du wiedergeboren wirst oder auch später im Laufe deines christlichen Lebens, kann es passieren, dass Gott dir eine prophetische Gabe gibt. Oder dass er dir eine Lehrergabe gibt. Irgendwie kannst du plötzlich die Schrift sehr gut strukturieren, sehr gut lehren. Du hast eine gute Erkenntnis über die Schrift, kannst sie gut vermitteln und sie macht plötzlich allen anderen Sinn. Das ist eine Gabe. Ja? Es gibt auch die andere Gabe, die prophetische Gabe, die wir unter uns noch fördern müssen. Ich hoffe, dass sie auch mit der Zeit bei uns auch entstehen kann, die prophetische Gabe. Das sind Männer und Frauen, die Eindrücke von Gott haben. Die bekommen einen Eindruck von Gott. Plötzlich sagt ihnen Gott oder offenbart ihnen eine Sache über einen Menschen, über die Situation eines Menschen. Oder sogar zukunftsweisende Dinge. Und die Gemeinde braucht diese Stimmen in der Versammlung. Sie braucht diese Orientierung. Wenn die Gemeinde nicht mehr weiter weiß, dann braucht sie mal einen Propheten, der dort in die Gemeinde hineinredet. Deshalb lasst uns auch für diese Gaben und Ämter beten, dass wir Propheten, Lehrer, Aposteln, Hirten, dass sie unter uns entwickelt werden. Und wie Ben ja auch schon gesagt hat, das Ziel einer Versammlung ist es, die Heiligen, also die Gläubigen, zuzurüsten für den Dienst. Also der Gottesdienst ist nie, also dieses Treffen am Sonntag, ist nie das Endziel unseres Glaubens. Und das Endziel unseres Glaubens ist es, hier zugerüstet zu werden, um wieder zu gehen und dort, entweder in der Gemeinde oder in der Welt, den Menschen zu dienen. Nach dem Heiligen Geist zu leben. Und ich habe mir hier Folgendes aufgeschrieben. Die Menschen waren hier begabt. Wir haben hier einen Propheten und einen Lehrer gehabt. Und obwohl es hier einen Propheten und einen Lehrer gab, beteten sie trotzdem. Und dann ist mir plötzlich eine Sache bewusst geworden. Die Gabe Gottes, die du erhalten hast, darf nicht das Gebet ausschalten oder besser gesagt, schaltet das Gebet nicht aus. Im Gegenteil, die Gabe Gottes in dir wird durch das Gebet aktiviert. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, der sich dem Gebet hingibt, dann werden die Gaben Gottes in dir belebt und aktiviert und sie kommen noch klarer und besser heraus und wirkungsvoller heraus, als wenn du nicht betest. Ohne Gebet werden unsere Gaben stumpf. Ohne Gebet werden unsere Gaben wie ein Messer, welches nicht mehr geschärft ist und mit dem du nicht mehr schneiden kannst. Und immer wieder sehen wir dieses gleiche Muster, das sich in der Apostelgeschichte wiederholt. Sie kamen zusammen, sie beteten, sie dienten Gott, sie fasteten und plötzlich offenbarte sich Gott auf eine starke Art und Weise. Er erfüllte die Gemeinde mit dem Heiligen Geist und plötzlich hatten sie den Freimut, plötzlich gingen sie raus und plötzlich dienten sie Gott. Oder sie beteten hier, wie in diesem Fall, sie kamen zusammen, sie beteten und Gott sprach so glasklar zu ihnen und sagte Folgendes: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus. Durch das Gebet werden die Menschen offen für das Wirken Gottes. Durch das Gebet werden die Menschen offen für das Reden Gottes. Wer nicht betet, wird mit Gott auch nicht viel erleben. Wer nicht betet, wird auch Gottes Stimme nicht hören können. Gebet ist die Voraussetzung, um ein Leben mit Gott zu führen, in dem wir Gott erleben und wahrnehmen können. Ohne Gebet wird es nicht funktionieren. Und immer wieder merke ich auch in der Gemeinde, in meinem persönlichen Leben, wie dieses Gebet zu kurz kommt. Wie dieses Gebet immer unter Angriff ist. Wenn wir zum Beispiel unsere Gebetsveranstaltung am Mittwoch angucken, plötzlich hatten wir Zeiten, da waren 15, 20 Leute da, gefühlt. Und dann gibt es Zeiten, dann sind es wieder nur 5, 4, weiß nicht, knapp besucht. Irgendwie geht das Gebet unter und man ist wieder eingenommen und so weiter und so fort. Ich habe gestern eine Geschichte gehört. Wir haben gestern ein Treffen gehabt von Gemeinden und wir haben uns überlegt, wie wir in Bielefeld das Evangelium weiter erzählen können, die gute Botschaft. Und dann wurde eine Geschichte erzählt. Es gab einen Mann, der auch Konfi-Arbeit gemacht hat, wie ich es auch früher gemacht habe. Und er war auf einer Konfi-Freizeit und auf dieser Konfi-Freizeit predigte er zu den Konfis. Und die ganzen Konfis, die saßen da gelangweilt, spielten an ihrem Handy rum und er predigte und predigte und die wurden einfach nicht gepackt. Und dann dachte er so, das kann so nicht weitergehen. Am nächsten Tag war wieder Zeit, sich zusammenzutreffen und um dort gemeinsam wieder das Wort zu erzählen. Und er sah schon vor seinem inneren Auge genau das gleiche Bild. Er wird dort sein und die Konfis werden wieder an dem Handy rumspielen und es interessiert sie alles gar nicht. Die sind nur froh, wenn sie raus sind, wenn sie raus aus dem Konfi-Unterricht sind, wenn sie eigentlich ihr Geld bekommen haben, eigentlich den Omas und Opas gerecht geworden sind und raus sind. Und dann trafen sie eine Entscheidung und dann sagten sie, weißt du was, lass uns beten. Dann hatte sich einen Kollegen dazu geholt, der ein guter Freund von ihm war und dann haben sie angefangen zu beten. Und dann beteten sie. Und sie beteten. Und dann kam schon der Pfarrer kam herein und sagte, hey, es ist schon Zeit für die Veranstaltung. Und dann sagten sie zu ihm, es ist noch nicht so weit. Und haben es abgelehnt. Überlegt euch mal, 19 Uhr Veranstaltung, jetzt ist Zeit für keine Ahnung wie viele hundert von Konfirmanten, damit sie die Botschaft hören, alles ist vorbereitet, die Technik, alles ist da. Und diese zwei Männer sagen, nein, es ist noch nicht so weit. Und dann haben sie weitergebetet und weitergebetet, bis sie plötzlich den Eindruck hatten, jetzt hat sich was in dem Gebet verändert. Sie kämpften in dem Gebet. Sie dienten Gott durch das Gebet. Und an diesem Abend, als dann die Predigt gehalten worden ist, war es eine sehr, sehr einfache Predigt. Keine großen, langen Sachen oder großen wissenschaftlichen oder Erkenntnisse, wie auch immer und so weiter. Sondern ganz einfach und simpel, das, was wir schon so oft gehört haben, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Am Ende war es dran für den Aufruf. Wer sein Leben Jesus übergeben möchte, darf jetzt nach vorne kommen und dann dieses Gebet mitbeten und eine Entscheidung für Jesus treffen. Und alle Konfirmanten, nicht ein einziger ist sitzen geblieben, alle Konfirmanten sind nach vorne gegangen und haben ihr Leben Jesus übergeben. Natürlich wissen wir nicht genau, wie sehr, aber auf jeden Fall haben sie einen Anfangsschritt gemacht. Und das wurde alles nur durch dieses Gebet verändert, weil diese Menschen erkannt haben, das Gebet war dran. Und wie schnell verfallen wir in Aktionismus, in etwas tun, etwas machen. Aber den wahren Dienst, den geistlichen Dienst, das Dienen vor Gott, das üben wir nicht aus. Wir haben jetzt am Freitag, waren wir auf einer Veranstaltung Bielefeld betet. Da haben wir uns aus unterschiedlichen Gemeinden getroffen, gemeinsam gebetet. Ich liebe diese Veranstaltung. Ich liebe sie, weil sie ist gemischt aus Lobpreis, wo wir Gott anbeten, weil da steckt schon das Wort beten drin. Wir ehren ihn, wir preisen ihn. Und dann gibt es einen Impuls und dann versammeln sich alle Menschen und beten gemeinsam. Und die ganze Gemeinde wird aktiviert. Also nicht nur die hier vorne stehen, die Sänger oder die Beter, sondern alle werden aktiviert. Nicht nur mit den Ohren, sondern selbst. Sie tragen ihre Anliegen vor Gott, sie beten für Anliegen und sie dienen. Und so haben wir für die Stadt Bielefeld gebetet. Dass Gott Menschenherzen berührt, weich macht, Gott Menschenherzen errettet. Und warum ist dieses Gebet so umkämpft, das Gebet? Immer wieder kommen wir zu dem Punkt, wo wir merken, es fehlt in der Gemeinde, es fehlt in unserem Leben. Und da möchte ich gerne aus Johannes 2, Vers 13 bis Vers 17 vorlesen. Als das jüdische Passafest näher kam, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Auf dem Tempelgelände sah er Geldwechsler sitzen und Händler, die Rinde und Schafe und Tauben verkauften. Also hier, der Tempel Gottes, eigentlich da, wo wir Gott begegnen sollen, in diesem Tempel, damals vor 2000 Jahren, dort auf diesem Tempelgelände, was niemals eine Anordnung von Gott war, gab es plötzlich Geldwechsler und dort gab es Rinder, Schafe und Tauben. Also das war eine sehr praktische und sehr nützliche Sache, denn wenn die Menschen von weit her als Pilger gekommen sind, mussten sie ja irgendwie dort ein Tier, ein Ochsen mitzuschleppen von, keine Ahnung, 50 Kilometer weit weg oder eine Taube mitzunehmen. Das war mein problematisch, denn dort haben sie diese Tieropfer da gebracht anstelle von sich selber. Und dann war es sehr praktisch, dann haben sie halt dort diese Geldwechsel gehabt, denn jeder hatte seine eigene Währung, die kam von überall aus der Welt. Und dann kamen sie dorthin, haben dort gewechselt und konnten dann gleich mit dem Geld hingehen und sich ein Rind kaufen, ein Schaf kaufen. Abhängig von ihrem Reichtum durften sie dann halt, haben sie dann einen Tieropfer da gebracht für ihre Sünden. Und wenn man auf den ersten Blick schaut, ist es eine sehr gute und praktische Idee. Doch je mehr diese eigentlich Nebensache dort drinne war, umso mehr entwickelte sich und veränderte sich das Bild des Tempels. Die Menschen kamen plötzlich in den Tempel und es ging darum, zu gucken, welche Tiere gut, nicht gut waren, Tiere zu erwerben, nicht zu erwerben. Und besonders die Priester und die Diener und die Leiter in der Gemeinde, was haben sie gemacht? Sie haben an Profit gedacht. Sie haben nicht mehr daran gedacht, die Menschen zu Gott zu führen, sondern sie dachten daran, dass sie jetzt in dem Moment Profit machen können. Denn wenn das Geld umgewechselt wird, dann können wir ja ein bisschen Profit machen, genauso wie es die Banken auch tun oder diese Geldwechsler tun. Und als Jesus diese Situation sah, als Jesus diesen Kompromiss sah in dem Tempel, dann tat er etwas, was gar nicht fromm ist, was in unseren Augen gar nicht friedlich ist. Denn es heißt hier, da machte er sich Peitschen aus Stricken und jagte sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus. Überlegt euch mal, das sind die ganzen Hohenpriester und Gelehrten und die ganzen Leiter, der religiösen Leiter, und Jesus kommt dort herein, er macht sich eine Peitsche aus Stricken und jagt sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus. Ja, wie hat das gemacht? Hat er die Peitsche über die Schulter gelegt und dann gebeten, könnt ihr bitte rausgehen? Nein, er hat angepackt. Wir hätten da in dem Moment gesagt, was ist das für ein Christ? Ein aggressiver Christ hier, der läuft rum und dann haut er die Tiere und haut sie raus. Und jagt die ganzen Händler raus. Und dann heißt es hier, und die Münzen der Wechsler fegte er zu Boden und ihre Tische kippte er um. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist das für ein Jesus? Was ist das für ein Christ? Was ist das für ein Vorbild? Also ich glaube, so manch einer hat ihn verurteilt und es steht auch später drin, das war der Moment, wo sich dann die Hohenpriester und Schriftgelehrten vorgenommen haben, ihn umzubringen. Das war der Moment, wo sie ihre Meinung geändert hat und sagten, den bringen wir um. Guck mal, was der jetzt macht. Der nutzt auch seinen Ruhm und seine Beliebtheit bei den Menschen und jetzt greift er ganz klar und öffentlich unsere Autorität an. Den bringen wir um. In Vers 16, den Taubenverkäufern befahl er, schafft das weg von hier und macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Marktkauf. Macht man das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Und diese Geschichte finden wir in den anderen Evangelien. Und dann sagte er, denn das Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein. Es soll ein Haus sein, wo Menschen Gott vom Herzen her anbeten. Ein Ort, wo Menschen mit Gott reden und Gemeinschaft haben, wo sie ihre Herzen bei ihm ausschütten können, wo sie ihm die Ehre geben können und wo sie seine Stimme hören können. Das soll das Haus Gottes sein. Aber das Haus wurde zweckentfremdet und die Menschen taten etwas mit dem Haus, was gar nicht in dem Sinne Gottes war. Vielleicht sogar nützliche und gute Dinge, vielleicht sogar praktische Dinge. Aber es entfremdete das Haus Gottes. Es legte einen falschen Fokus auf das Haus Gottes. Und dann heißt es hier, und seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. In der Bibel heißt es, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Ein eifersüchtiger Gott ist. Und er sagt das im Zusammenhang mit Götzen. Du sollst keine Götzen machen, du sollst keine Götter machen. Du sollst dich vor nichts Geschnitztem niederwerfen, vor nichts Selbstgemachtem niederwerfen, sondern ich bin dein Gott. Und in diesem Zusammenhang sagt Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott. In den Briefen lesen wir, in Galaterbrief zum Beispiel, dass eine Frucht des Fleisches Eifersucht ist. Moment mal, ist Gott fleischig? In dem Moment ist Gott fleischig, indem er eifersüchtig ist? Es ist ein Unterschied in der Eifersucht. Der eine Eifersucht ist da, dass man zum Beispiel, dass der andere irgendwas hat, was ich nicht habe. Es ist was mit Neid vermischt ist. Aber es gibt eine Eifersucht, die erlaubt ist. Wenn zum Beispiel meine Frau und ich, wir sind verheiratet, und plötzlich fange ich an, anderen Frauen hinterherzulaufen, dann hat sie das Recht, eifersüchtig zu sein. Wenn ich es bewusst mache, ich laufe hinterher, Frauen verdrehen mir die Augen und ich laufe ihnen hinterher, dann darf meine Frau eifersüchtig sein. Eifersucht in diesem Fall bedeutet, sie will mein Herz zurückhaben für sich selber. Sie will nicht, dass mein Herz geteilt ist mit anderen Frauen. Und genauso geht es auch Gott. Gott will nicht, dass unser Herz geteilt ist mit anderen Göttern. In 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 heißt es, wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Dieses gleiche Bild eines Tempels, welches Jesus damals gebrauchte für ein äußerliches Haus, das gilt jetzt für uns, für unseren Körper. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Unser Körper ist ein Haus, ist eine Hütte, ist ein Zelt auf dieser Erde. Und dieser Tempel gehört Gott. Und wisst ihr nicht, dass Gottes Geist in euch wohnt? Und dann heißt sogar hier weiter, Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr, sagt er hier. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid? Und dieser Tempel Gottes, der ihr seid heilig. Heilig heißt für Gott ausgesondert, für Gott rausgezogen aus der Welt. Als Moses zu dem Pharao gehen sollte, sollte Moses folgende Worte sagen. Er sollte zu dem Pharao sagen, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste dient. Gott wollte das Volk Israel herausziehen aus der Sklaverei, aus den ganzen Verpflichtungen, die sie dort gehabt haben, aus diesen ganzen Zwängen, die sie hatten, die sie tun mussten. Und sagte, lass sie gehen, lass sie in die Wüste gehen, in einem Ort, wo es nichts gibt, an einem Ort, wo es keine Zwangsarbeit mehr gibt, aber dafür gibt es an diesem Ort mich. Und in dieser Wüste sollen sie mir dienen. vom Herzen her. Sollen sie mir dienen, vom Herzen her. Das Interessante ist, dass in dem Tempel damals, in dem Jesus war, da wo er mit Peitschen alles klar gemacht hat eigentlich, dieser Tempel war eigentlich leer. Die Menschen waren dorthin, betrieben religiöse Dinge und taten geistliche Dinge dort eigentlich, aber der Tempel war leer, Gottes Gegenwart war nicht mehr in dem Tempel. Und sie beteten dort Gott an, aber auf eine falsche Art und Weise. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer förderten und die Hohenpriester förderten eine Anbetung, die verkehrt war. Deshalb, was hindert uns an unserem Gebetsleben? Schau doch mal heute in dein Leben hin. Was hindert es dir, dass du Gott durch Gebet, durch Dienen, durch Fastendienst, was hindert mich? Immer wieder komme ich an den Punkt des Prüfens, gestern Nacht wirklich halbe Nacht durchgebetet, im Sinne von, oh mein Gott, wie oft tue ich Götzendienst, wie oft lasse ich mich verführen für Dinge, die mein Herz einnehmen und ohne dass ich es merke, habe ich diese Götzen in meinem Herzen, in meinem Tempel. Und woher weiß ich, was ein Götze ist? Ganz einfach. Das, was dich von der Gegenwart Gottes trennt, was dich davon wegnimmt, das ist dein Götze. Ist es ein Computerspiel, das dich von Gott trennt und du gehst nicht mehr in die Gemeinschaft und hast kein Gebet mehr mit Gott, dann ist das dein Götze. Ist es dein Bett, der Schlaf, der dich von Gott trennt, dann ist das dein Götze. Ist es die Arbeit? Ich weiß nur ganz genau, als ich in Finnland war, da habe ich mich entschieden, ich werde aus der finanziellen Not, die ich damals hatte, ich werde irgendein Business auf die Beine stellen, habe angefangen, mich mit einer Werbeidee zu beschäftigen, wo man Werbung machen kann und so weiter. Und ich habe mich so sehr dafür entschieden, ich habe mein Herz so sehr daran festgemacht, komischerweise konnte ich da nicht mehr beten, als ich mich dafür entschieden habe. Mein Gebet lag komplett flach. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass wenn ich bete, dass Gott was sagen wird, dass ich es nicht machen soll. Und so habe ich Gott verhindert und wollte mit ihm keine Gemeinschaft mehr haben. Und wisst ihr was? Wenn Gott uns wirklich liebt, dann wird er in unserem Leben Zeiten zulassen, wo plötzlich alles an Kraft verliert. Er wird Zeiten zulassen, wo plötzlich alles einbricht, weil Gott dich liebt, weil Gott ein eifersüchtiger Gott ist und er möchte dich gewinnen, er möchte dich haben. Plötzlich funktionieren Beziehungen nicht, plötzlich funktionieren unsere Geschäfte nicht, plötzlich funktioniert unsere Gesundheit nicht. Das in meiner eigenen Jugend. Ich war ein Turner, ich war sehr sportlich, da habe ich noch keinen Bauch gehabt. Da habe ich angegeben, wie muskulös ich war, was ich konnte. Wenn es mein Freibad war, habe ich meine Flickflacks und Saltos gemacht und alle haben mich bewundert, wie toll ich war. Ich habe das Turnen vergöttert, ich habe das geliebt, es war mein Götze. Ich habe mich dadurch identifiziert. Dann habe ich eine Freundin bekommen, diese Freundin, die habe ich zu einem Götzen gemacht. Ich habe sie über alles geliebt, alle meine Freunde haben zu mir gesagt, was mit dem passiert, der ist jetzt zu einem Zombie geworden. Und wisst ihr was? Und dann kam der Moment, wo Gott zu mir kam mit einer Peitsche. Und er hat das Ganze aus meinem Leben rausgepeitscht. Er hat es zugelassen, dass es nicht mehr in meinem Leben sein kann. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, Gott zu suchen und nach ihm zu fragen. Erst habe ich gefragt, und Gott, warum passiert mir das? Aber relativ schnell, wo ich dann ehrlich mit mir war und mein Leben hineingeschaut, habe ich gemerkt, es gibt tausende von Gründen, warum das in meinem Leben passiert. Ich habe meinen Freund vor kurzem besucht, der gerade auch eine schwierige Zeit durchmacht, der ja Frau verliert, Haus verliert und der in einer sehr, sehr komplizierten Situation ist und wirklich, wirklich viele Kopfschmerzen hat, wie er das Ganze managen und regeln soll. Und er fragt sich auch, er glaubt auch an Gott und sagt, warum lässt das Gott zu? Und dann im nächsten Atemzug sagt er, aber zur gleichen Zeit sagt er, ich war Gott noch nie so nah wie in dieser Zeit. Ich habe schon so lange mit ihm nicht geredet wie in dieser Zeit. Weil plötzlich all die Dinge, die ihn beschäftigt haben, die ihn festgenommen haben, diese Dinge, die an Macht in seinem Herzen verloren haben, die waren da. Die hat Gott weggenommen. Durch die Peitsche, die Gott zugelassen hat in seinem Leben. Und es gibt zwei Möglichkeiten, habe ich für mich so festgestellt. Die eine Möglichkeit ist, ich selbst reinige mich von diesen Dingen. Ich selbst erkenne es und gebe die Dinge ab. Damit Gott mehr Raum in meinem Leben hat, damit ich ein größeres Erleben mit Gott, damit ich eine stärkere Liebesgemeinschaft mit Gott erleben kann. Oder ich zögere, ich mache es nicht, doch Dann wird Jesus mit der Peitsche kommen. Und dieser Moment wird sich nicht so schön anfühlen. Wir werden sogar Fragen haben, Gott, warum lässt es zu? Aber weil Gott die Menschen liebt, erlaubt er es. Und wir hören es immer wieder, wann sind die Menschen da? Wann sind die Menschen, die dann sich auf Gott einlassen? Es gibt in Hamburg, gibt es die Heilsarmee. Und die Heilsarmee befindet sich genau in dieser Straße, wo die ganzen Prostituierten und wo die ganzen Dealer und wo die ganzen sozusagen Menschen, die sündigen, ganz stark sündigen, bewusst sündigen, wo die ganzen Menschen unterwegs sind. Und dort ist die Heilsarmee. Und diese Heilsarmee wird von der ganzen Straße belächelt. Naja, ist ja süß, dass sie hier sind. Aber eigentlich haben sie hier nichts zu suchen. Und wisst ihr was? Aber wenn es dann plötzlich schief läuft, wenn plötzlich eine Prostituierte große Probleme hat, wenn plötzlich irgendeiner mit seinem Leben nicht klarkommt, plötzlich sind sie bei der Heilsarmee. Am Anfang haben sie belächelt, aber dann, wenn plötzlich alles eingebrochen ist, laufen sie zu der Heilsarmee und reden dort und haben Gemeinschaft mit ihnen. Ja, es ist immer wieder ein Kampf. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Letztens saß ich, habe ich meinen Freund in der Tankstelle, den ich vor kurzem kennengelernt habe, besucht und habe mich da hingesetzt und habe mit ihm ein bisschen Gemeinschaft gehabt und habe mit ihm geredet. Und er hat eine sehr interessante Art und Weise, auch mit Menschen umzugehen. Und dann habe ich Folgendes beobachtet. Ich saß dort und jedes Mal, wenn dann Leute reingekommen sind und sich was kaufen wollten, haben wir unser Gespräch beendet. Und das war schon ein bisschen später abends, war glaube ich nach 10. Und das Klientel dort hat sich langsam verändert. Du hast gemerkt, andere Menschen sind reingekommen. Und diese Menschen kamen hinein und sie haben sich Folgendes gekauft. Kannst du mal das Bild von der Zigarettenpackung? Die haben ganz, nee, zurück. Marlboro, der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Jetzt habe ich Werbung für Zigaretten gemacht bei uns. Aber ich weiß so, ich kann mich früher auch daran erinnern, da gab es auch diese großen Plakate, du fährst mit dem Auto durch und du siehst diesen Typen auf dem Pferd sitzen oder auch im Fernseher, ja, und dann genießt er diese Freiheit und dann zündet er sich die Zigaretten an und zieht hinein und die ganzen Menschen schauen das. Und so werden wir indoktriniert, psychologisch beeinflusst in unserem Kopf, dass wir etwas Schönes mit diesen Zigaretten vermitteln. Damals hat man das noch nicht so auf dem Radar gehabt, dass diese ganzen Geschichten tödlich sind. Damals haben die Menschen, da war es noch cool, das war vielleicht eine coole Sache, wenn dann Jugendliche dann zusammen stehen und dann macht dann die Zigaretten an und dann sehen die so erwachsen und so reif, weil die tun irgendwas Verbotenes, Böses und dann stellst du dich dazu und raus mit und gehörst plötzlich dazu. Und das fing alles gut und romantisch an und so ist es mit jeder Versuchung in unserem Leben. Jede Versuchung fängt schön und romantisch an. Aber dahinter gibt es immer dieses Gift. Heute, kannst du das nächste Bild machen, kommen diese Bilder da drauf, diese furchtbaren Bilder. Heute werden die Menschen bewusst gewarnt, auf jeder Packung steht, Rauchen ist nicht nur kann tödlich, sondern ist tödlich. Und dann habe ich diese Menschen beobachtet, wie sie dann sagen, ja, ich hätte gerne eine Marlboro 100. Und dann wird es hingelegt und die schnappen das, abhängig davon. Sie können nicht mehr loslassen, sie sind gefangen von diesen Dingen. Die waren mal frei, aber haben sich dann durch Verführung abhängig gemacht von Dingen. Weil sie unwachsam waren, weil sie cool sein wollten, weil sie die Lüge dahinter nicht erkannt haben. Und jetzt sind sie gefangen. Und dann dieser Tankstellenverkäufer war ganz interessant. Dann haben sie dann nicht nur eine Packung genommen, sondern zwei Packungen genommen oder große Packungen genommen. Und er hat sie immer hinterfragt. Er sagte immer, bist du dir sicher? Und die so, was? Ja, doch, ich bin mir sicher. Ja, aber das ist nicht gut, ne? Ja, ich weiß, aber ich kann nicht aufhören. Mein Gehirn weiß es und so ist es bei uns auch ganz oft. Unser Gehirn weiß es, es weiß es, aber es schafft es nicht. Deshalb ist es ein Kampf. Und wir dürfen nicht vor dem Kampf fliehen. Wir dürfen nicht vor dem Kampf fliehen, dieses Gebet, diese Gemeinschaft mit Gott aufzurichten in unserem Leben. Wir dürfen nicht diesen Kampf aufgeben, diese Götzen aus unseren Herzen herauszuhalten. Diesen heiligen Tempel sauber zu halten, damit Gott sich in unserem Leben bewegen kann. Es kann nämlich sein, dass das der Hauptgrund ist, warum du Gottes Stimme in deinem Leben nicht hören kannst. Du bist so voll mit Dingen. Du bist so vollgestopft mit Dingen, mit Götzen, die dein Herz festhalten, im Verborgenen, wo es keiner sieht. Du hast keine Zeit zum Gebet, weil du diesen Götzen dienst, weil sie nach dir fordern und nach dir verlangen. Am Anfang verlangt der Mensch nach der Zigarette. Er ist ja noch nicht abhängig davon. Und dann vergeht eine Zeit, dann verlangt die Zigarette nach ihm. Diese Götzen verlangen nach dir, nach deinem Herzen. Aber Gott möchte, dass wir in die Wüste kommen. Dass wir nicht mehr abhängig sind von den Ägyptern, von der Sklaverei. Dass wir frei sind, dass wir zu dem Dienst befreit sind. In 2. Korinther 6, 16 bis 18 steht, du kannst das nächste Bild machen, das sieht ein bisschen eklig aus, das Bild, das ist ja furchtbar. Die Menschen greifen trotzdem danach, die sehen das Bild, sie wissen sogar, dass es tödlich ist. Liebe Gemeinde, wir wissen doch die Dinge, die uns umbringen, die unser geistiges Leben lähmen. Lass uns da kämpfen in dem Punkt. 2. Korinther 6, 16 bis 18 heißt es, und wie verträgt sich der Tempel Gottes, also unser Leib, in diesem Fall mit Götzen? Wie kann man das kombinieren? Wie kann man den Tempel Gottes mit Götzen kombinieren? Wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen sein. Ich bin dann ihr Gott und sie sind mein Volk. Und Vers 17 heißt es, darum zieht weg und trennt euch von ihnen. Darum zieht weg und trennt euch von ihnen. Trefft eine Entscheidung. Zieht weg von diesen Götzen, geht weg von ihnen, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an, dann werde ich euch aufnehmen. Vielleicht hat Gott in deinem Leben genauso gerade gewirkt. Er hat eine Peitsche gemacht und Dinge aus deinem Leben rausgehauen. Was machst du jetzt mit dieser Zeit? Was machst du mit dieser Zeit, wo Gott alles in deinem Leben durcheinander gebracht hat? Gehst du wieder hin und nimmst diese Tische und stellst diese Tische wieder auf? Und holst wieder die Schriftgelehrten, Pharisäer rein und die Wechsler hinein. Und dann holst du noch die Rinder und Schafe wieder hinein, wo Gott angefangen hat, in deiner Zeit des Suchens wieder Gutes in deinem Leben zu bewirken. Was machst du mit diesem neuen Aufbruch, mit dieser guten Zeit? Stellst du die Tische wieder auf und machst es genauso, wie es davor war? Oder nimmst du diesen Moment, wo Gott dir eine Pause verschafft hat, wo Gott dich in die Wüste geschickt hat, um dem lebendigen Gott zu dienen. Ganz interessant auch bei dem Volk Israel, die haben so oft oder immer wieder kam es zu den Momenten, wo sie gesagt haben, es wäre besser, weil sie den Kampf nicht mehr mochten. Sie wollten nicht mehr von Gott abhängig sein, von dem unsichtbaren, lebendigen Gott abhängig sein. Haben sie gesagt, es wäre besser, wir wären in Ägypten mit den Ägyptern gestorben. Da haben sie gelitten, da haben sie zu Gott geschrien, dann sind sie rausgekommen, dann haben sie wieder eine Sehnsucht entwickelt. Nach Ägypten, nach der Sklaverei. Sie haben den Schmerz vergessen, was es mit ihnen tut. Wir haben letztes Wochenende unsere Gemeindetage gehabt. In dieser Woche habe ich so gemerkt, gibt es eine gewisse Müdigkeit bei uns auch. Aber wir haben gesehen, wie Gott gewirkt hat. Wisst ihr was, hätten wir diese Gemeindetage nur so gestaltet, dass wir zusammenkommen und ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Das wäre nicht das Gleiche geworden. Aber nachdem wir das Wort gehört haben, nachdem wir die Anbetung reingekommen sind, da wurde irgendwas mit unserem Herzen verändert. Wir haben plötzlich diese Atmosphäre Gottes hier gespürt. Wir haben gemerkt, wie Gott mit uns redet, wie Gott unsere Herzen bewegt. Und wisst ihr was, wir haben uns einiges vorgenommen auch. Mehr Gemeinschaft, mehr Gebet, mehr Menschen suchen oder irgendwie dabei sein bei den Menschen, Licht sein, mehr helfen, wie auch immer. Und wisst ihr was, wenn das Gebet wegfällt, wird es alles nur ein schöner Traum bleiben. Wird nichts davon funktionieren. Wenn wir als Gemeinde nicht beten, dann werden wir als Gemeinde keine Fortschritte machen. Wir werden nicht wachsen. Es wird nichts passieren, obwohl wir die größten Gaben unter uns haben. Das Gebet aktiviert alles. Das Gebet bewegt alles. Was hindert dich von der Gemeinschaft mit Gott? Darum zieht weg und trennt euch von ihnen, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, dann werde ich euch aufnehmen. Ich werde euer Vater und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Wenn Gott mit der Peitsche gekommen ist, dann ist jetzt der Moment, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst, sei es, dass du ein Christ bist oder nicht Christ bist, dass du Jesus aufnimmst in dein Leben. Dass du mit ihm jetzt durchstartest. Ich habe hier ein Bild von einem Embryo mitgebracht. Und jetzt möchte ich euch gerne einen Gedanken mitgeben, den ihr vielleicht gar nicht mehr so schnell vergessen werdet. Es ist ein sehr böser Gedanke eigentlich, aber er passiert in der Welt. Wisst ihr was, wenn wir so eine Predigt gehört haben oder was Schönes erlebt haben, dann nehmen wir uns so vieles vor. Wir möchten beten, möchten uns Zeit für Gott nehmen, wir möchten Gemeinschaft haben. Und wisst ihr was, wisst ihr, wann ein Leben in der heutigen Zeit am ungeschütztesten ist? Das war in einer Mutter in der heutigen Zeit. Das Embryo ist gesetzlich nicht geschützt. Die Mutter entscheidet, ob das Baby lebt oder das Baby nicht lebt. Und das ist eine sehr grausame Geschichte. Und wisst ihr was? Wann ein Vorhaben am meisten angegriffen werden kann, wenn es nur in uns drinnen bleibt. Wenn es nicht rauskommt, wenn es nicht sichtbar wird. Dann kann man dieses Embryo so schnell und so leicht umbringen. So kann man auch deine Vorhaben, meine Vorhaben, kann man so schnell und leicht umbringen. Du kannst die ganze Welt evangelisieren wollen. Aber solange da nicht irgend durch einen Kampf, durch Geburtswehen, durch Geburtskampf irgendwas passiert, dann wird es dabei bleiben. Es wird in dir einfach umgebracht durch den Feind. Lass es nicht zu, dass dieses Baby, das Embryo in dir stirbt. Sondern im Gegenteil, führe den Geburtskampf. Lass die Geburtswehen einsetzen. Beschütze, bewahre dieses Herz, diese Gedanken, diesen heiligen Tempel in dir. Und dann geh in die Geburt hinein. Eine schwierige Geburt, dann geh ins Ringen, geh ins Kämpfen hinein. Aber das wird dein Leben verändern. Das wird deine Beziehung zu Gott verändern. Das wird deine Gemeinschaft, das Wirken Gottes verändern. Möchtest du so bleiben, wie du bist? Oder möchtest du ein neues Erleben mit Gott haben, ein stärkeres Erleben mit Gott haben? Willst du nur derjenige sein, der davon hört, was andere Menschen mit Gott erleben? Oder willst du der Erleber sein? Willst du nur hören, wie andere Menschen helfen, dass sie zur Befreiung kommen? Oder willst du auch ein Befreier sein? Und diese Dinge passieren nicht so einfach. Diese Dinge sind mit Kampf verbunden. Diese Dinge sind unangenehm. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die gesagt hat, ach, die Geburt, das war so ein schönes Erlebnis. Aber wisst ihr was ich gehört habe? Letztens kam mein Sohn hinein und sagt, Daddy, weißt du was, sagt er zu mir, wenn Frauen oder Mütter ein Kind geboren haben, nach einer gewissen Zeit vergessen sie den Schmerz. Sie können sich an den Schmerz nicht mehr erinnern. In dem Moment war der Kampf so groß und nach der Geburt fragst du direkt, und Schatz, noch ein Kind? Das Kind, die Frau schüttelt den Kopf, auf keinen Fall, nie wieder ein Kind. Ein paar Jahre vergehen, sogar manchmal eine kurze Zeit, 1-2 Jahre vergehen. Ach, so ein Baby wäre doch so schön. Was passiert? Hast du den ganzen Schmerz vergessen? Ja, liebe Gemeinde, manchmal ist der Kampf hart. Hart, diese Götzen rauszuschmeißen, hart, sich Zeit zu nehmen. Aber dann, wenn wir diesen Kampf gekämpft haben, sehen wir dieses neue Leben in uns, wie es da ist. Wir haben heute auch von Benny gehört, und damit möchte ich auch abschließen, wie dieser junge Mann da auf dem Feld gekämpft hat. Er hat nicht die Begabung gehabt, aber er ist den Ball hinterhergelaufen, hat sein ganzes Team mitgerissen. Er hat gekämpft, so wie er konnte. Deshalb möchte ich uns auch ermutigen, liebe Gemeinde, lass uns das Gebet nicht vernachlässigen. Du auch Mensch, du persönlich in deinem eigenen Leben. Vielleicht ist es jetzt Zeit, dass du neu anfängst, mit Gott zu beten, weil diese Peitsche in dir alles weggehauen hat. Rufe den Namen Jesus an, gib ihm dein Leben. Sag ihm, ich gehöre dir, ich will mit dir durchstarten. Vielleicht passiert das deshalb in deinem Leben. Lass uns die Gebetsveranstaltung am Mittwoch, lass sie voll werden. Lass uns beten als Gemeinde, damit wir Gott erleben und sehen, dass er real ist. Amen. Ja, unser himmlischer Vater, heute hast du uns ein herausforderndes Wort gegeben, Herr. Ein Wort, das an uns rüttelt. Ein Wort, das nicht so gemütlich ist. Ein Wort, das nicht so schön ist, Herr. Aber Herr, wir brauchen es. Herr, lehre uns zu kämpfen, lehre uns zu beten, lehre uns die Entscheidungen zu treffen gegen unser Fleisch, damit wir sehen können, wie du, Herr, uns gebrauchst, wie du zu uns redest, wie du zu Paulus oder zu Barnabas geredet hast, wie du klare Anweisungen gibst, Herr. Damit wir sehen, wie deine Gemeinde auch geführt und geleitet wird, nicht durch Menschenhand, sondern durch dich, Herr Jesus. Bring uns das Gebet bei, schenke uns Kraft, die Götzen aus unserem Herzen rauszuschmeißen, Herr. Damit du Freiheit hast in unserem Herzen. Danke, Herr, dass du uns dabei helfen wirst. Im Namen Jesu.